Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos.
Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Sommerferien sind in vollem Gange und die Österreicherinnen und Österreicher besuchen ihre Lieblingsurlaubsziele. Italien, Kroatien, Spanien. Aber ganz so gemütlich ist es da gerade nicht überall. Auf der spanischen Baleareninsel Mallorca sind zuletzt Zehntausende Einheimische auf die Straße gegangen. Sie schreien: Tourists go home. Touristen, geht's wieder nach Hause. In der katalonischen Hauptstadt Barcelona gehen aktivistische Gruppen noch ein bisschen weiter. Wer sich dort allzu offensichtlich als Touri outet, die oder der wird kurzerhand mit der Wasserpistole angespritzt. Aber warum eigentlich der ganze Aufruhr, wo doch Touristinnen und Touristen eigentlich aus Liebe zum favorisierten Urlaubsziel dorthin fahren und auch Geld dort lassen?
Wenn die Menschen keine Wohnung mehr finden oder sich keine Wohnung mehr leisten können, wie das ein ganz großes Thema zum Beispiel jetzt in Spanien ist, dann ist das, glaube ich, eines der Hauptprobleme. Aber es gibt natürlich sehr viel mehr.
Wir sprechen heute darüber, was die Einwohner unserer liebsten Urlaubsziele gerade auf die Straßen treibt und darüber, wie der sogenannte Overtourism jetzt bekämpft wird, auch in Österreich. Regina Bruckner, du hast für die Standard Wirtschaftsredaktion zu diesen sehr großen Diskussionen und auch teilweise Protesten über Overtourism recherchiert. Was steckt da dahinter? Kann Tourismus tatsächlich zu viel werden?
Das ist immer häufiger der Fall, wie wir jetzt sehen. Also Demonstrationen in Spanien, in Mallorca geht es richtig rund. In Hallstatt kennen wir das schon länger. Mhm. In Salzburg regen sich die Leute auf. In Dubrovnik gingen sie auf die Straßen. Also das Thema hat sich wirklich verschärft in letzter Zeit. Da haben, glaube ich, die Verantwortlichen zu lange nur aufs Geld geschaut.
Du sagst, das Thema hat sich verschärft. Diese Menschen, die da in Spanien teilweise auf die Straßen gehen, würden wohl sagen, das Problem ist zu groß geworden. Was ist denn das Problem mit zu viel Tourismus?
Naja, da gibt es eigentlich mittlerweile ganz schön viele Probleme. Man muss einerseits sagen, das Problem ist recht vielfältig. Weil wenn wir uns jetzt anschauen, zum Beispiel, wenn die Menschen keine Wohnung mehr finden oder sich keine Wohnung mehr leisten können, wie das ein ganz großes Thema zum Beispiel jetzt in Spanien ist, dann ist das, glaube ich, eines der Hauptprobleme. Aber es gibt natürlich sehr viel mehr. Wenn in Amsterdam die Briten in Massen einfallen und dort laut sind und saufen und ihren Schmutz und Dreck hinterlassen und lärmen und den Bewohnern das Leben vermiesen, dann ist das ein anderes Problem. Wenn in Venedig die Touristenmassen ausgespuckt werden aus den großen Kreuzfahrtschiffen, dort für einen Tag bleiben und eigentlich keine Wertschöpfung hinterlassen, ist das auch ein Riesenproblem. Also die Sache ist wirklich vielfältig und an jedem Ort wohl ein bisschen anders gelagert.
Und gerade wir als ÖsterreicherInnen kennen das ja gut mit Lignano und Menschenmassen, die dort nicht unbedingt nur sich brav verhalten. Du hast jetzt schon relativ viele Orte genannt. Ich würde auch sagen, dass da einige Lieblingsurlaubsdestinationen auch für Österreicherinnen und Österreicher dabei sind. Vor allem auch Spanien, Italien, Kroatien. Sind das auch so die Hotspots für so ein Overtourism?
Naja, Spanien ist, glaube ich, heuer der Hotspot, das muss man wirklich so sagen. In Palma de Mallorca, da sind jetzt wirklich viele Leute mehrmals auf die Straßen gegangen. Die Leute empfinden das Leben dort einfach wirklich als unerträglich. In Teneriffa gab es ebenfalls Leute, die auf die Straße gegangen sind und gefordert haben, dass die Zahl der Touristen vorübergehend begrenzt werden sollen. Auch da ist das Thema Kurzzeitvermietungen, also die Vermietungen via Airbnb und Booking.com, also all das, was wir ja auch alle selbst wahrscheinlich schon genutzt haben oder nutzen.
Da hat man jetzt wirklich Geschichten, dass die einheimischen TouristInnen teilweise mit Wasserpistolen abspritzen, um irgendwie den Unmut auszudrücken. Und auf der anderen Seite, wenn wir die Probleme angesprochen haben, hat es gerade auch Berichte gegeben von unserem Spanien-Korrespondenten Rainer Wandler, der beschrieben hat, wie Menschen da wirklich in Wohnmobilen leben müssen oder jeden Tag nach Mallorca mit dem Flugzeug fliegen, um als Lehrerin zu arbeiten. Also
ja, es ist wirklich das Wohnproblem dort eine Riesensache. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum man eigentlich in sehr vielen Städten versucht, das Thema auch aktiv anzugehen. In Wien zum Beispiel versucht man, die Zahl der Airbnb-Wohnungen zu begrenzen. In Spanien versucht man, die Hotelbauten zu begrenzen. Also das ist wirklich, glaube ich, eines der großen Probleme und auch vermutlich einer der großen Hebel für die Politik, dort auch anzusetzen.
Mhm. Du hast doch schon Venedig jetzt angesprochen und da habe ich im Kopf, da gibt es doch seit kurzem jetzt so eine Regelung, dass man nicht in die Stadt rein darf, ohne sich vorher ein Ticket zu kaufen für Venedig, um eben die BesucherInnenmassen zu beschränken. Kann man schon sagen, ob das funktioniert hat?
Also das weiß man noch nicht. Und dieses Tagesticket, das kostet 5 €, das wird natürlich jetzt auch für diverse Hotspots diskutiert. Allerdings muss man sagen, Fachleute zweifeln ziemlich daran, dass solche Einzelmaßnahmen überhaupt etwas bringen. Also diese 5 € werden kaum jemanden abhalten, davon zu kommen. Aber andererseits hat das schon auch verschiedene Aspekte, weil die Verantwortlichen vielleicht einen guten Überblick überhaupt über die Gäste bekommen und daraus eben Schlüsse ziehen können. Vielleicht muss man eben Events besser verteilen. Vielleicht muss man sich überlegen, dass mehr Menschen im Winter anstatt in der Hochsaison kommen. Das hat sicher auch seinen Reiz. Mir hat eine Forscherin gesagt, die Leute zahlen und glauben dann, sie sind im Vergnügungspark. Und genau das will man natürlich nicht.
Wie machen das andere Länder oder Orte, du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber wie gehen spanische Orte, kroatische Orte gegen das alles vor, gegen diesen Overtourism? Wird man da in Zukunft dann einfach keine Mietwohnung oder auch Kaufwohnung als Ausländerin, Ausländer bekommen oder wird man überhaupt nicht mehr in bestimmte Orte rein dürfen?
Also das glaube ich auf keinen Fall. Man muss sich ja auch überlegen, mir fällt da jetzt zum Beispiel Hallstatt ein, wovon leben die Leute sonst? Also Hallstatt ist ein sehr, sehr kleiner Ort mit 700 Einwohnern und Einwohnerinnen. Die müssen auch von etwas leben. Aber vielleicht einmal einer der Punkte, der am liebsten angegangen wird, das sind Verkehrskonzepte. Das ist natürlich etwas, wo man wirklich etwas steuern kann, aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also in Amsterdam zum Beispiel will man die Kreuzfahrtschiffe aus der City raushaben. Oder vielerorts hat man die Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. In Salzburg zum Beispiel müssen die Busreiseveranstalter im Vorhinein ein Ticket buchen und können halt nur dann hinkommen, wenn wirklich Platz ist. Und die zahlen ja auch Gebühren. Da wird jetzt diskutiert, ob es reicht, eine Gebühr von 70 € zu verlangen oder ob man nicht besser 700 € verlangen soll. Oder andere schlagen vor, dass man die Busterminals verlegt. Die sind ja jetzt im Nonntal und beim Schloss Mirabell, also sehr zentral. Und da gibt es schon auch die Idee, dass man die weiter außerhalb verlegen könnte. Also ein Tagesticket wollen eigentlich die wenigsten einführen, auch Hallstatt nicht. Und dort limitiert man zum Beispiel auch die Reisebusse durch so ein Slot-System und eine Gebühr. Da gibt es die Idee, dass man vielleicht die Landstraße so als Tor hernehmen könnte. Aber da muss man sich jetzt wieder mit den Nachbargemeinden absprechen. Also es gibt keine trivialen Lösungen.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Regina, du hast es jetzt schon kurz angesprochen, wir hier in Österreich, wir wissen ja, warum Tourismus wichtig sein kann und auch wir profitieren sehr vom Tourismus. Wie gesagt, es ist gerade mitten noch die Ferienzeit. Wie geht es eigentlich dem Tourismus in Österreich im Jahr 2024?
Ja, es gab ja gerade einen Termin in dieser Frage und man ist sich noch nicht sicher, ob man die Rekordzahlen wieder erreichen wird. Also das schwächelt auch ein bisschen, was ja jetzt keine besondere Überraschung ist. Wir alle wissen, dass die Preise wirklich saftig gestiegen sind, sowohl in der Gastronomie als auch in der Hotellerie. Das ist fast schon Luxus teilweise. Aber ich würde auch sagen, es ist auch Jammern auf hohem Niveau, weil vor Corona gab es eigentlich jährlich neue Rekordzahlen und im Vorjahr hat man von 102 Millionen Nächtigungen im gesamten Jahr sprechen können. Das waren 1,5 Millionen weniger als vor Corona, also 2019. Also es kommen immer noch sehr, sehr viele Menschen nach Österreich, trotz dieser wirklich deutlich gestiegenen Preise.
Mhm. Und in Österreich werden jetzt solche Overtourism-Hotspots, wie du gesagt hast, Hallstatt, Salzburg, gibt es noch was anderes, Wien?
Also es gibt da so eine Berechnung und die zieht die Nächtigungen pro Kopf zu Rate sozusagen. Und da kann man einmal sagen, dass Österreich mit diesen 17 Nächtigungen pro Kopf weit über dem EU-Schnitt von 6,4 liegt.
Mhm.
Aber es gibt Spitzenreiter wie Kroatien und Island, die liegen bei 20.
Mhm.
Und was Wien betrifft, so gilt Wien überhaupt nicht als Destination mit Obertourismus.
Okay.
Da sagt man, es gibt Dichtephänomene, nennen das die Forscher. Und das ist allenfalls im ersten Bezirk und vielleicht noch in Schönbrunn. Vielleicht kann man auch sagen, dass Wien auch wirklich Glück hat, weil wir eben nicht nur den ersten Bezirk haben. Die Leute können zum Prater fahren, die können zur Donauinsel fahren und tun das auch. Die können eben nach Schönbrunn fahren. Also es verteilt sich doch relativ gut. Und in Salzburg ist es wahrscheinlich so, dass zur Festspielzeit wirklich viel los ist und die Getreidegasse immer überfüllt ist. Da möchte ich aber zurückerinnern oder mich selbst daran erinnern, ich habe vor 30 Jahren in Salzburg gelebt, da war von Obertourismus weit und breit nicht die Rede. Und es war schon damals voll gepfropft und es gab auch damals schon Demonstrationen gegen die unleistbaren Wohnungen.
Ich bin gebürtiger Salzburger und ich kann zumindest bestätigen für die letzten 30 Jahre, dass die Getreidegasse immer schon voll war. Wird denn in Österreich dann überhaupt irgendwas getan gegen diesen vielen Tourismus oder freut man sich und fördert man das?
Also ich glaube, da schlagen bei den meisten zwei Herzen in ihrer Brust, weil einerseits Tourismus ist wirklich wichtig für Österreich. Das macht so ungefähr 7% der gesamten Wirtschaftsleistung aus, also wirklich viel. Es sind dort viele Menschen beschäftigt und ja, wenn man sich dann ansieht, Salzburg rechnet mit einem neuen Rekord, das wird schon immer sehr stolz auch erzählt. Wien hatte im Mai einen neuen Nächtigungsrekord. Mhm. Also ich glaube, die Tourismusverantwortlichen, die kommen nicht daran vorbei, auch mit ihren Zahlen sich gut darzustellen. Andererseits ist es natürlich nicht so, dass man einfach wegleugnen kann, wenn die Menschen sich verdrängt fühlen. Und es wird auch wirklich viel schon unternommen in Österreich. Also mit Bettenobergrenzen versucht man es in Tirol. Tirol ist übrigens eines der Bundesländer, das österreichweit am meisten Nächtigungen hat, gemeinsam auch mit Salzburg. Und in Salzburg-Stadt ist gar nicht die Spitze. Da gibt es Bezirke, die sehr viel mehr Nächtigungen haben. Also was wird in Österreich gegen den Obertourismus unternommen? Schon recht viel. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass alle Fachleute sagen, dass es einfach keine Standardlösung gibt. Aber der Bund fördert jetzt zum Beispiel, wenn sich die Regionen beziehungsweise die dortigen Tourismusverbände Konzepte überlegen. Da ist zum Beispiel eine davon, keine Werbung mehr zu machen in fernen Ländern. Das ist wahrscheinlich eine recht einfache Übung. In Wien schaut sich jetzt zum Beispiel ein Forscherteam recht genau einige Hotspots in der Innenstadt an. Da geht es dann eben nicht nur um die Wertschöpfung, sondern auch um die Frage, wie muss oder wie kann ein Standort ausschauen, dass sich auch die Bewohner und Bewohnerinnen wohlfühlen. Da gibt es zum Beispiel den Albertinerplatz, den Michaelerplatz, den Helden- und den Schwedenplatz, die da eine Rolle spielen. Also all die Plätze, wo wir alle wissen, dass dort immer die Hölle los ist. Und da hat mir eine Forscherin zum Beispiel erzählt, die an diesem Projekt beteiligt ist, dass ihr vorschwebt, dass der Heldenplatz zum Beispiel kein Parkplatz mehr sein könnte. Eine tolle Idee.
Beschweren sich, glaube ich, nicht viele Menschen
darüber. Ich wollte gerade sagen, wir sind wieder an dem Punkt, so etwas ist einfach nicht trivial. Und da ist auch noch der Punkt, dass man vielleicht auch bei den betroffenen Einheimischen um Verständnis werben muss. Da hat jüngst der Chef der niederländischen Tourismusorganisation zum Beispiel gemeint, dass die Bürger und Bürgerinnen oft einfach auch vergessen, dass sie von einem florierenden Tourismus profitieren. Und er hat da so ein Beispiel genannt in den Niederlanden. Da gibt es ein wirklich bezauberndes Dörfchen, das heißt Giethoorn. Und das schaut ein bisschen aus wie Venedig und dementsprechend wird es auch überflutet von Menschen wie Venedig. Und er hat gemeint, man hat dort den Bürgern und Bürgerinnen noch einmal erzählt, dass es dort eigentlich nur deswegen noch eine Buslinie gibt, die auch die Einheimischen gerne nützen, weil sie halt nur rentabel sein kann, wenn sie auch die Gäste nützen.
Wie erklärst du dir das dann angesichts von all dem, dass gerade dieser Overtourism ja nicht nur in diesen Tagen, sondern in den letzten Jahren schon ein immer größeres Thema wird? Liegt es daran, dass wir alle auf Social Media immer mehr schöne Urlaubsdestinationen sehen und das dann eben auch nachmachen wollen?
Also das ist sicher ein Punkt. Ich weiß jetzt nicht, wie ausschlaggebend der ist, aber ich glaube schon, dass junge Leute, nicht nur junge Leute, aber die nutzen halt Social Media verstärkt, die posten halt gerne ihre Reiseerlebnisse. Da hat sich die Österreich-Werbung übrigens auch gerade was Lustiges überlegt. Man hat nämlich internationale Influencer und Influencerinnen eingeladen, zum Beispiel nach Salzburg, nach Schladming oder nach Seefeld zu kommen und dort offline Urlaub zu machen, also ihre Social-Media-Kanäle einfach abzuschalten. Aber es ist natürlich auch so, dass der Tourismus insgesamt einfach noch ein wachsender Zweig ist. Das ist ja auch eine gute Nachricht. Es können sich immer mehr Menschen leisten zu verreisen auf der ganzen Welt. Aber es ist natürlich schon so, dass die Billigflieger, Airbnb, Social-Media, immer größere Kreuzfahrtschiffe, die haben halt den Massentourismus noch einmal so richtig in Schwung gebracht.
Hat alles Vorteile und Nachteile. Wie soll ich mich denn jetzt eigentlich verhalten? Soll ich jetzt nicht mehr nach Mallorca auf Urlaub fliegen oder nach Kroatien in diese bestimmten Orte? Oder kann ich irgendwas tun, um quasi ein guter Tourist zu sein und kein Overtourist?
Ja, ich würde einfach sagen, man sollte vielleicht ein bisschen bewusster Urlaub machen. Ich glaube, wir alle versuchen das ja auch. Niemand fährt gerne nach Hallstatt, wenn das vollkommen überrannt ist. Man kann schauen, wie und wohin man reist. Ich meine, es gibt fast 200 Länder auf dieser Erde. Wir haben eigentlich 365 Tage im Jahr Zeit. Und Venedig im Winter ist vielleicht überraschend interessant. Und in den Niederlanden gibt es außer Amsterdam noch andere tolle Städte. Und ja, die meisten von uns haben es wahrscheinlich eh schon probiert, in einer Stadt in die U-Bahn setzen, ein bisschen herumcruisen, in die Vorstädte fahren, in den Bus setzen, aufs Land fahren. Es gibt einfach wirklich schöne Orte, die kaum einer kennt, die kann man auch besuchen. Und vielleicht muss man nicht vom letzten stillen Ort ein Foto posten. Ich würde sagen, ein bisschen mehr Kreativität wird uns allen vermutlich nicht schaden. Also auf die Vielfalt statt auf die Einfalt, oder?
Einen Urlaubstipp mal für sich zu behalten, finde ich auch einen gewagten Tipp. Und bewusst reisen wird uns, glaube ich, alle nicht schlecht tun. Also Regina Bruckner, vielen Dank für den Einblick heute.
Dankeschön.
Und hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum heutigen Tag. Es geht unter anderem über die vermuteten Konsequenzen für den israelischen Angriff in Teheran im Iran und um die erste österreichische olympische Medaille. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Vielen Dank und es geht gleich weiter.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Iran hat einen Angriff auf Israel angekündigt. Auslöser war die Ermordung eines Hamas-Politikers mitten in der iranischen Hauptstadt Teheran. Wie genau der iranische Gegenschlag jetzt aussehen wird, lässt sich noch nicht fix sagen. Erst im vergangenen April hat der Iran einen enormen Raketenangriff auf Israel gestartet. Das Ganze wurde aber so früh angekündigt, dass die Raketen mehr oder weniger komplett abgefangen wurden. Unabhängig davon hat Israel nun bestätigt, dass es neben dem politischen Chef der Hamas auch das militärische Mastermind getötet habe. Eine weitere Eskalation wird befürchtet. Zweitens. In Österreich wurde gestern der Dschihadist Lorenz K. abermals verurteilt. Der 25-jährige Wiener hat vor Jahren versucht, einen Minderjährigen zu einem Selbstmordattentat zu bewegen. Dafür hat Lorenz K. 9 Jahre Haft ausgefasst. Aus der Haft heraus soll er nun aber wieder versucht haben, Attentate zu organisieren, mit Hilfe eines illegalen Smartphones und Social-Media-Kanälen, über die er zu Terror aufrief. Vor Gericht sagt Lorenz K., er wolle wieder Teil der Gesellschaft werden und zurück ins Leben finden. Die Richterin hält das nicht für glaubwürdig. Sie verurteilt ihn zu 16 weiteren Jahren Haft. Und drittens, rund eine halbe Woche nach Start der Olympischen Spiele in Paris steht Österreich jetzt nicht mehr am letzten Platz des Medaillenspiegels. Michaela Polleres hat am Mittwoch Bronze geholt, in der Judo-Gewichtsklasse bis 70 Kilo. Sie ist damit die erfolgreichste Judoka Österreichs. Nach dem Erfolg sagt sie, besonders schön war es, ihre Familie und Freunde dabei zu haben. Und das wäre in Paris eben leichter gewesen als bei den vergangenen Spielen in Tokio. Nette Bilder von der Siegesfeier können Sie auf derstandard.at sehen und dort dann auch gleich alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann gibt es heute am Donnerstag wieder viel Auswahl. Nämlich Besser Leben ist zurück aus der Sommerpause und startet gleich mal mit einer starken Folge darüber, warum beim Schwimmen das Kraulen besser ist als Brustschwimmen. Und ich gebe gleich zu, ich kann es nicht, also muss ich wohl reinhören. Im Serienpodcast Serienreif geht es um die Kontroverse um die neue Star Wars Serie Acolyte und um die sehr schlechten Bewertungen, die die bekommt und warum. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört von The Telegraph, von der ARD und von Deutsche Welle. Die Idee und die Vorbereitung für diese Folge hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer übernommen und mitgearbeitet hat außerdem unser Kollege Scholt Wilhelm. Mein Name ist Tobias Holub und ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.